Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
Die Fed Minutes sind unter der Woche gekommen. Man ändert den Kurs nicht. Ich frage, alle haben ja immer Angst, ne, dass die Fed irgendwann sagt, Wirtschaft ist robust genug, wir treten auf die Bremse. Aber jetzt gab es die Fed Minutes, keine Änderung. Und auf einmal geht die Rekordjagd weiter. Ist bisschen verwunderlich, oder?
Na, ich glaube, dass halt hier die Marktteilnehmer drauf geguckt haben, was die FED-Mitglieder hier tatsächlich sagen. Und sie sind eigentlich relativ cool. Also die Gesamtsituation bringt sie nicht aus der Fassung. Den Renditeanstieg, den wir zuletzt bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen gesehen haben, beunruhigt die FED-Mitglieder nicht. Spielt sogar auch ein bisschen in die Karten rein, hat man so den Eindruck. Man sagt halt immer, ja, man hat die Situation im Blick und wird entsprechend dann intervenieren, wenn es eben notwendig ist. In der letzten Zeit hat man es nicht gemacht. Man hat aber gesagt, wie gesagt, man hat es im Fokus im Blick, also von daher scheint das so ein bisschen auch eine Situation gewesen zu sein, wo sozusagen Balsam auf die Wunden der Investoren. Der zweite Punkt war der, dass die Fed nochmal ausdrücklich ausgesagt hat, dass sie eben Möglichkeiten der Intervention hat, falls es eben nochmal zu größeren Turbulenzen an den Anleihemärkten kommen sollten. Hier hatte man speziell den Geldmarkt im Blick gehabt, das heißt, wenn hier eine größere Liquiditätsnachfrage am kurzen Ende vonnöten sein sollte, dann steht auch hier die Fed bereit und kann sozusagen den Markt dann mit den entsprechenden Mitteln zur Verfügung oder zur Seite stehen. Das war auch nochmal so ein bisschen so Balsam eben für die Seen. Hoffentlich bleibt es auch bei Balsam und wird nicht zu Valium. Und der letzte Punkt ist dann der, dass die Inflationserwartung von der FED nicht hoch ist. Und das war ja auch so ein bisschen ein Punkt. Renditeanstieg plus Inflationserwartung hat ja so ein leichtes Gebräu eben zusammengemixt bei vielen Aktieninvestoren, wo man eben Angst hatte, dass die Party vorbei sein könnte. Aber auch hier hat man eben so ein bisschen beschwichtigend entgegengewirkt und hat gesagt, alles im Rahmen der Erwartung und sogar noch unterhalb der Zielgröße beziehungsweise an der Zielgröße dran, sodass man eben hier über auch keine großen Besorgnisse sieht. Also von daher merkt man schon, ja, wahrscheinlich sind viele dann auch schon bei der Hälfte der Fed Minutes dann auch eingeschlafen, weil eben hier nicht wirklich viel los war. Es gab noch einen Punkt, den werden wir dann aber gleich im zweiten Thema hier besprechen. Aber ansonsten, ist dir noch irgendwas aufgefallen?
Nö, war so ein bisschen wie Dinner for One sind die, die Sitzungen oder die Fed Minutes, wenn man die so ein bisschen liest oder wenn Jerome Powell sich mal äußert außerhalb der Sitzung, ist immer im Grunde genommen nichts Neues. Ne? Er kaut immer auf den gleichen Bissen rum, wie du schon gesagt hast. Inflationsrate strebt man von 2% an und Vollbeschäftigung. Und wie immer sagt man, dass die wirtschaftliche Entwicklung noch weit hinter den langfristigen Zielen der Fed liegt. Also von daher nichts Neues. Ist ja immer nur die Angst, dass sie auf einmal abrupt ihren Kurs ändern. Aber ich glaube, Jerome Powell wird auch nicht abrupt den Kurs ändern, sondern das wird man im Wording schon mindestens 2 bis 3 Sitzungen bevor hier was passiert, schon merken. Und ich meine, sie haben ja jetzt auch nochmal betont, dass der Leitzins noch mindestens bis 2023 bei Null bleiben dürfte. Also von daher sieht man ja auch schon, dass sie da irgendwie keine Pläne haben, da irgendwas zu ändern. Und ich glaube, das wird sich auch nicht innerhalb von Sitzung zu Sitzung so schnell ändern. Es sind, glaube ich, immer eher andere Dinge oder die Medien, die da so ein bisschen da für Unruhe sorgen unter den Anlegern. Und deswegen gucken dann immer alle noch genau hin. Aber ansonsten, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es gab ja im Grunde genommen nichts Neues, weder positiv, womit auch keiner gerechnet hatte, sondern eher hätte ja irgendwie eine negative Überraschung kommen können. Die ist aber auch ausgeblieben und von daher, ja, geht, ja, die Korrektur ist damit wohl so gut wie vorbei. Die Rekordjagd ist ja schon wieder gestartet. S&P 500 gestern auf neuem Rekordhoch aus dem Markt gegangen und damit sind wir dann schon bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Die Big Techs, die ja alle total unter Druck standen, besonders in Amerika, hier ist die Korrektur anscheinend jetzt auch mit vorbei.
Ja, das ist eben genau die Frage. Und hier würde ich noch nicht wirklich einen Haken hintermachen, weil jetzt kommen wir nämlich genau zu dem vierten Punkt. Lediglich die Imbalance, also die Ungleichheit, genau, danach habe ich gesucht, an den Aktienmärkten, sorgt bei einigen Fed-Mitgliedern so ein bisschen für Nervosität. Und das zielt natürlich schon auch direkt auf die Tech-Aktien ab. Die haben in den letzten Jahren ja ganz klar die Aktienhäuser vorangetrieben und haben natürlich auch teilweise hier Bewertungsniveaus erreicht bei einigen Branchenunternehmen, die wirklich jenseits von gut und böse sind. Und wir sehen ja auch hier ganz klare Anzeichen, zum Beispiel im Spec-Sektor, also in dem Special Purpose Acquisition Company-Bereich, dass hier auch schon ganz klare Überhitzungserscheinungen eben zu sehen sind. Spannend ist ja auch der IPO-Markt derzeit, also alles, was so ein bisschen Richtung Technologie geht, da merkt man schon, dass doch hier der ein oder andere Skepsis nicht nur bei den FED-Mitgliedern vorhanden ist, sondern, du hast gerade gesagt, der S&P 500 tatsächlich auf Rekordniveau, bedeutet ja nichts anderes, dass man hier also auch eine weitergehende Umschichtung sieht. Also viele gehen aus Tech-Aktien raus, gehen eher in Richtung Old Economy, schichten um, hier auch Telekommunikation ganz weit vorne, Infrastrukturunternehmen ganz weit vorne, alles Unternehmen, die so ein bisschen in der dazwischen sind, also nicht so richtig Old Economy, so Stahlwerte oder sowas, sondern wirklich eher so ein bisschen den Hauch von Technologie, aber nicht ganz so hip wie eben eine Facebook oder eine Apple oder eine Nvidia, sondern eher so ein bisschen, naja, althergebracht, altbackend. Und das ist so momentan eher die Spielwiese, wo sich die Investoren drauf tummeln. Also von daher denke ich, ich würde hier noch nicht sagen, dass es tatsächlich ein Heimspiel für die US-Aktien jetzt in den nächsten Wochen wird, sondern hier wird es eben auch nochmal brenzlig werden können, gerade auch, weil ja in der nächsten Woche die US-Berichtssaison beginnt. Da kommen die Techs zwar noch nicht gleich richtig mit voller brachialen Gewalt rein, sondern erst in 2-3 Wochen geht es ja dann da los. Aber ich glaube, dass hier der ein oder andere Investor doch erstmal an der Seitenlinie stehen wird und gucken wird, was kommen da für Quartalzahlen und ganz wichtig, wie sind die Aussichten? Wie sind denn deine Aussichten für die US-Tech-Aktien?
Naja, wenn ich mir so angucke, du hast gerade Facebook gesagt, die sind auf ein neues Allzeithoch wieder geschnippt, Microsoft auch, und das war aber auch alles von Nachrichten unterfüttert. Also da muss man ja wirklich sagen, das passt ja hervorragend, und ich glaube, dass das so ein Mittelweg ist, ne? Also die Aktien, die jetzt gut von sich reden machen, die werden auch weiterlaufen. Microsoft hat ja unter der Woche erst einen neuen Vertrag mit dem Pentagon abgeschlossen, über Headsets und Cloud-Dienste fast 30 Milliarden Dollar. Deswegen läuft die Aktie weiter. Facebook, weiß ich auch nicht ganz genau, aber da wird auch noch viel erwartet. Ist auch auf ein neues Allzeithoch gegangen. Also bei ein paar Tech-Werten, Big-Tech-Werten sind sie jetzt zurückgekommen. Netflix heute auch mit einer meines Erachtens sehr guten Nachricht, mit der neue Deal mit Sony, wo der vielleicht auch ein bisschen teuer sein könnte, aber wo man wirklich jetzt die Inhalte von Sony bei Netflix streamen kann ab 2022. Und ich muss sagen, das ist alles auch noch ein bisschen unterfüttert. Ich glaube, jetzt, wenn Apple noch mit guten Zahlen kommt und Amazon mit guten Zahlen kommt, dann ist ja auch hier die Korrektur durch. Und deswegen glaube ich, dass bei vielen Big Tech das ganze Spielchen wieder losgeht, bis man wieder auf Bewertungshöhen kommt, wo die Ersten mit den Fingern mahnen. Aber ich glaube, bei den Bekannten ist sie so gut wie erstmal abgehakt. Ob sie jetzt eine Apple und eine Facebook, Amazon direkt so weiterlaufen, muss man mal abwarten. Aber ich finde, Microsoft ist ein Wert, den muss man sowieso im Depot haben. Da sollte man jeden Rücksetzer irgendwie auch mal ausnutzen, weil die wirklich auch in allen Bereichen wirklich sehr gut aufgestellt sind. Ob es jetzt der Cloud-Dienst ist, ob es die Software ist oder jetzt auch im Gaming-Bereich. Ich habe jetzt noch gelesen, ich glaube JP Morgan war es, dass Microsoft Gaming, also Netflix auf Gaming wird, weil der Game Pass, den sie da haben, immer besser angenommen wird. Und der kommt natürlich auch aus der Cloud. Die Community wird immer größer. Also von daher glaube ich, dass bei einigen Aktien die Korrektur wirklich schon durch ist. Jetzt ist die Frage, ob man eben ein bisschen weitergezogen ist, weil du auch Nvidia angesprochen hast. Ob man jetzt sagt, okay, bei denen, die wir jetzt angesprochen haben, die zuletzt so kräftig unter die Räder gekommen sind, ist die Korrektur vorbei. Jetzt kommt dann eben die Korrektur bei den ganzen Chip-Produzenten, weil die ja zuletzt auch aufgrund der hohen Nachfrage, die man ja auch nicht bedienen kann und weil der Autosektor immer aufstöhnt, auch zuletzt extrem hoch geschossen sind. Ob jetzt vielleicht da die Korrektur kommt. Aber ich glaube, bei denen, wo wir sie vorher gesehen haben, zum Beispiel bei den Fangaktien, da ist sie vorbei. Aber ich glaube, dass wir jetzt bei den anderen Tech-Aktien, wie jetzt zum Beispiel, sieht es ja auch in Deutschland, Infineon kommt zurzeit nicht mehr so richtig aus dem Quark, und da muss man mal gucken, ob jetzt vielleicht in der Chip-Branche oder Halbleiter-Branche, ob da jetzt so eine Korrektur kommt und die Leute dann eben wieder in die anderen Werte zurückgehen. Also ich glaube, bei den Korrektur ist bei einigen Tech-Aktien auf jeden Fall beendet. Wo es noch keine Korrektur gegeben hat, weil sie noch nicht an der Börse sind, ist Coinbase. Aber wenn man sich anguckt, was die für Zahlen fürs erste Quartal veröffentlicht haben, dann scheint ja, also für mich zumindest, der Börsengang einfach ein Selbstläufer zu werden. Ich meine, die haben im ersten Quartal ihre Jahresergebnisse getoppt schon.
Ja, also könnte man jetzt annehmen, aber hier muss man auch gucken. Wir haben hier eine kleine Besonderheit bei dem, also eine IPO ist ja nicht, ist eigentlich ein Direct Listing. Das bedeutet, das Unternehmen wird am Montag bekannt geben, zu welchem Ersteröffnungskurs man sozusagen am Dienstag anstrebt, an die Börse zu gehen. Und dann wird sozusagen die Kaufnachfrage durch Altaktien von eben Altaktionären entsprechend befriedigt und dahin die Kursgestaltung dann getätigt. Das heißt also, hier ist tatsächlich Verkäufer kommen eben aus dem Unternehmenskreis der Investoren und Angestellten. Und die Käufer sind sozusagen die, die dann die Aktien übernehmen wollen. Nur hat man schon eine kleine Indikation gehabt, wo ungefähr der Preis hingehen könnte. Wir haben nämlich im Vorfeld dieses Direct Listing gab es einige Platzierung am Nasdaq Private Market. Also sie haben sozusagen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Aktien, gerade wenn man Direct Listing machen will, schon an Investoren im Vorfeld zu verkaufen, damit sozusagen so eine quasi Liquidität entsteht und man eine Indikation bekommt, wo die Fahrt hingeht. Da wurden die letzte Tranche so ungefähr 373 US-Dollar platziert. Das waren, glaube ich, 75.000 Aktien, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das hat dann eine Bewertung bei dem Unternehmen insgesamt von 100 Milliarden US-Dollar gemacht. Jetzt hast du recht, hohe Wachstumszahlen, verzehnfacht, Jahresziel schon einkassiert. Aber 100 Milliarden US-Dollar ist natürlich auch wirklich eine mächtige Schippe, die man hier einfach mal annehmen muss. Das darf man nicht vergessen. Also von daher, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, es macht Sinn auf jeden Fall, das Unternehmen zu beobachten, das Listing mal anzusehen. Ich würde hier aber nicht zu jedem Kurs zugreifen. Also ich würde hier wirklich vorsichtig sein. Ich glaube, dass alle Kurse um 370, das ist schon wirklich ambitioniert. Und da sehe ich dann doch eher auch ein begrenztes weiteres Potenzial. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir hatten wirklich im letzten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 eine extreme Nachfrage nach Kryptowährungen, nach dem Bitcoin. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass das Unternehmen wirklich dass bei dem Unternehmen gerade wegen den Handelsaktivitäten hier die Kassen geklingelt haben. Und ich befürchte so ein bisschen, dass das quasi nicht der Zenit unbedingt sein muss, aber dass es eben auch schon sehr hohes Niveau ist. Vor allen Dingen darf man jetzt nicht vergessen, es wird natürlich auch für andere Handelsplätze interessanter, für etablierte Börsenplatzbetreiber, hier in Deutschland zum Beispiel Börse Stuttgart, die auch mit ihren Bitcoin-App da versucht, Bison-App da versucht, eben auch nochmal eine Nische und eine Position einzunehmen. Und ich glaube, dass hier durchaus nochmal die anderen großen Börsenbetreiber jetzt auch Blut geleckt haben, nachdem immer mehr Technologieunternehmen hier den Handel mit Kryptowährungen in irgendeiner Form ermöglichen, beziehungsweise dann eben Tauschgeschäfte oder eben die Bezahlung dadurch durch die Kryptowährung, ob Square, ob PayPal ist, eben ermöglichen. Von daher wird natürlich die ganze Thematik jetzt auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde nicht unbedingt zu jedem Preis draufspringen, ich würde hier wirklich gucken. Ich persönlich halte so Kurse 250, 275 US-Dollar als interessant, weil da noch Potenzial da ist. Ansonsten, wie gesagt, 370, 400 US-Dollar oder sowas, das ist für mich irgendwie ein extrem hohes Bewertungsniveau. Oder siehst du es anders, Markus?
Ja, natürlich ist das Bewertungsniveau hoch. Die Frage ist, ob da tatsächlich aktuell dann bei Coinbase einer drauf guckt. Wenn ich mir jetzt angucke, ich habe heute auch bei Mahlzeit nochmal zwei Aktien aus der Kryptobranche verglichen, so ein bisschen in klein, ist ja Voyager Digital auch so eine Plattform, wo man an einer Stelle seine Kryptobörse verwalten kann und alles und wie die gewachsen sind. Die sind ja, waren ja eigentlich ein Penny-Stock, der jetzt auf 25 gestiegen ist. Und die haben immer noch nur ein KGV von 37. Also dann kann man sehen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, weil die kann man ja so am ehesten noch so ein bisschen in die Richtung von Coinbase drücken. Wenn ich mir jetzt dann noch eine MicroStrategy angucke, die ja im Grunde genommen nur davon leben aktuell, dass ihr Geschäftsmodell, ihr ursprüngliches Geschäftsmodell nicht so richtig läuft und der Herr Saylor alles in Bitcoin gesteckt hat, die haben ein KGV von 376. Da zieht es einem ja auch schon die Schuhe aus. Und wenn wir überlegen, die Aktie steht ja trotzdem auch noch immer, ich glaube, 30-40% unter ihrem Allzeithoch. Also da muss man mal gucken, wo da der KGV lag. Von daher weiß ich nicht. Man hat jetzt ein extrem hohes Wachstum gesehen und ich glaube, dass dieses extrem hohe Wachstum auch gehalten werden kann, weil ja zurzeit Bitcoin wirklich in aller Munde ist und Coinbase ja wirklich hier mittlerweile oder immer noch die Anlaufadresse Nummer 1 ist und man wird hier von Rekord zu Rekord eilen. Wie du schon sagst, ich habe es auch gesagt, man ich finde, man muss dabei sein, aber wie du auch sagtest, nicht um jeden Preis. Aber ich glaube, wenn man irgendwie erstmal reinkommt und den ersten Schwung mit nach oben mitkriegt und zum vernünftigen Preis, sollte man das so machen. Und ansonsten sollte man gucken, wie sich die Aktie nach einer Woche oder nach 2 Wochen an der Börse entwickelt hat. Aber ich glaube schon, dass sie denen die Bude erstmal einlaufen werden, weil die Zahlen ja wirklich, also ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Vergleich gesehen, muss man aber auch fairerweise sagen. Und das hat natürlich bestimmt, also ich muss sagen, unterm Strich haben wir viele Börsengänge zuletzt alles gesehen. Und wenn ich mir so gucke, wer alles noch so nachschiebt, um an die Börse zu kommen, um jetzt vielleicht noch auch ein bisschen Geld zu machen, wenn ich gucke, was da so kommt, dann muss ich sagen, hat Coinbase hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Ne? Also wirklich extrem guten Zeitpunkt abgepasst, extrem gute Zahlen geliefert. Also sie haben, das ist hier seit langem mal wieder ein Börsengang, wo ich sagen muss, hier hat man vom Timing, von der ganzen Sache überhaupt alles richtig gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein voller Erfolg wird. Aber ja, man sollte vielleicht nicht 400 oder 450 Dollar, wenn man da erst rankommt, dann noch hinterher springen. Aber ich glaube erstmal, dass die Aktie doch sehr gut performen wird. Und damit kommen wir zu Teil 2. Ihre Fragen, unsere Antworten hier bei Come On. Und da geht er los, der zweite Teil. Und wer uns ein bisschen unter der Woche schon verfolgt hat, der weiß, dass der Andreas am Mittwoch schon gesagt hat, er guckt noch mal sich die Zahlen von Daimler genauer an. Und das sind nämlich Rekordabsatzzahlen. Und jetzt, wo du genauer drauf geschaut hast, ich glaube, so viele Elektroautos verkauft hast du nicht gefunden, ne? Aber wie ordnest du die Zahlen jetzt ein?
Nee, da hast du vollkommen recht, genau. Also vielleicht erstmal grundsätzlich Mercedes-Benz, also die Marke Mercedes-Benz und Smart haben zusammen einen Umsatzzuwachs von oder einen Absatzzuwachs von 22,3% auf, jetzt kommt's, 590.999 Autos. Da habe ich mich gefragt, hätte man nicht da den Pförtner oder der Putzfrau einfach nochmal ein Auto irgendwie zukommen lassen können, da hätte man eine schöne runde Zahl gehabt, aber gut, so scheint es wahrscheinlich dann dieses Controlling bzw. die Buchhaltung von Daimler oder von Mercedes-Benz insgesamt hier wirklich gute Arbeit gemacht zu haben. Ganz wichtig ist, dass in China läuft der Markt für Mercedes-Benz insgesamt. Hier hat man 222.520 Autos verkauft und damit einen Zuwachs von 60% erwirtschaftet oder erzielen können. Das ist wirklich schon eine richtige Hausnummer und zeigt tatsächlich, wo hier der sozusagen der Papst im Kettenhemd boxt, und ähnlich läuft es halt auch in Amerika. Deutschland ist hier so ein bisschen der Spielverderber. Hier sank nämlich der Absatz um 15,4% auf 54.446 Fahrzeuge. Jetzt habe ich hier mit so vielen Zahlen um mich geworfen, kann sich sowieso keiner mehr merken, aber ich denke, wichtig ist, der Chipmangel hat nämlich auch hier, du hast bereits gesagt, bei Daimler auch dafür gesorgt, dass man eben hier Probleme hatte, eben mit den Bestellungen hinterher zu kommen. Das heißt, vielleicht sehen wir tatsächlich jetzt im zweiten Quartal dann eben auch nochmal ein weiterhin hohes Tempo oder ein gute Absatzzahlen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlich Wichtigen. Bei Daimler ist ja tatsächlich die E-Mobility-Fantasie drin, und deswegen habe ich auch mal geguckt, und du hast tatsächlich recht, wenn man das alles mal insgesamt betrachtet, dann beträgt der reine Absatzanteil von reinen Elektroautos gerade mal 2,8% oder 16.000 Fahrzeuge. Nimmt man hier jetzt noch, sage ich mal freundlicherweise, die Hybridmodelle mit rein oder die Hybriden, dann steigt der Anteil auf 10%. Also man merkt schon, hier ist noch richtig Potenzial drin. Und genau das ist jetzt die Frage. Haben die Investoren die Aktien von Daimler gekauft, weil hier gerade so viel Potenzial drin ist, weil man ja sieht, dass was bei Volkswagen passieren kann, wenn man also richtig hier in die Kerbe reinschlägt, dass da ordentlich Gas gegeben wird, oder waren Investoren dann eher so ein bisschen na, verschreckt, weil eben so wenig Elektromobilität oder elektrifizierte Fahrzeuge abgesetzt worden sind, aber dafür eben bei den alten fossilen Brennstoffen, Verbrennern sozusagen, hier der Absatz hoch war. Man weiß es nicht genau, aber ich denke, ich würde mal sagen, ist tatsächlich noch das Potenzial eher drin. Deswegen sind die Aktien doch insgesamt so gut angezogen, weil man nämlich gerade durch die Strategie, die Daimler insgesamt mit Mercedes-Benz und Smart eben fahren will, die ist ganz interessant. Man hat jetzt hier 4 Elektrofahrzeuge in der Schublade, den EK, also EQA, den EQS, EQE und EQB. Das eine EQA ist ein Elektro-SUV, der EQS ist die Luxuslimousine, EQE ist Businesswagen und EQB ist ein kompakter SUV. Dazu kommt noch der E-Sprinter und der E-Vito. Also man merkt, Daimler hat es verstanden, man zieht hier nach, man hat eine Strategie, man geht voll auf E-Mobilität. Und ich denke, dass das schon ganz interessant ist und dass hier tatsächlich insgesamt auch diese ganzen Modellvarianten noch sehr, sehr stark eben auch ausgebaut werden können in alle möglichen Richtungen, eben weg von den fossilen Verbrennern. Also von daher glaube ich, dass Daimler sich hier gut positioniert hat und die Zahlen sind aus meiner Sicht heraus dann doch eher positiv einzuordnen, weil eben hier noch tatsächlich viel Potenzial drin ist, was aus meiner Sicht zumindest heraus gehoben werden kann. Viel Potenzial wurde schon gehoben bei Microsoft. Sehr gute Woche. Geht so weiter, Markus?
Ja, ich sehe gerade, ich habe mich oben schon verplappert. Ne? Ich habe die Frage oben eigentlich schon beantwortet.
Spoiler-Alarm,
genau. Ja, ich glaube, es geht so weiter. Aber den einen Wagen von Daimler hätte ich auch genommen. Aber jetzt der neue EQS, der wird da am kommenden Donnerstag vorgestellt. Davon würde ich auch einen nehmen zum Probefahren, um mal zu wissen, wie das denn eben so ist. Das würde ich gerne mal machen und vergleichen auch mit VW. Aber zurück zu unseren Freunden von Microsoft. Das Gute, alles, was da kam, habe ich ja eben schon erwähnt. Vielleicht dann nochmal im Schnelldurchlauf. Fast 30 Milliarden Auftrag aus dem Pentagon über Brillen und Cloud-Dienste. Netflix auf Gaming. Ja, man muss sagen, es läuft wirklich überall rund bei Microsoft und es macht sich auch weiterhin mit guten Aufträgen bemerkbar. Und man sieht es auch im Kurs. Wir sind auf ein neues Allzeithoch geschnippt. Und man muss auch wirklich sagen, das Ganze berechtigt durch eben gute neue Aufträge, durch gute Investitionen. Man hat wirklich hier das Geschick gemacht und hat ja eigentlich auch große Konkurrenz. Und da muss man sagen, gerade wenn es ums Gaming geht, dann hat man ja auch immer diesen Konkurrenzkampf mit Sony. Ist ja immer die Frage, kaufe ich mir eine Xbox oder kaufe ich mir eine PlayStation? Und PlayStation hat ja ganz klar die Nase vorne. Macht es auch so ähnlich. Es gibt auch bei der PlayStation den Pass, dass man mehrere Spiele, dieses Abo, was man ja wirklich Streaming-Abo, was man eben über auf Games auch übertragen hat. Und da ist Microsoft jetzt auch sehr gut unterwegs. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie ja noch vielleicht für rund 10 Milliarden oder auch für ein bisschen mehr noch Discord übernehmen wollen, was ja in den Planungen ist. Man weiß noch nicht genau, wie der Stand da ist. Discord hat sich noch nicht entschieden, hält sich noch alle Möglichkeiten offen, ob man verkauft, ob man selbst an die Börse geht oder sonst was macht. Da kriegt man auf einen Schlag, wenn man es machen würde, wenn man hier zum Zug kommt, noch eine Community dazu, die auf Gaming ausgerichtet ist und die auf über 100.000, ich glaube 120.000 Menschen umfasst. Und wenn man überlegt, 18 Millionen sind schon in diesem Gaming-Pass drin. Also man merkt schon, wie ich für die Aktie schwärme. Und ich glaube, hier geht es einfach weiter. Und wenn jeder Rücksetzer, der da kommt, und eine Korrektur würde der Aktie jetzt mit Sicherheit irgendwann auch mal wieder gut tun. Und ich finde, dann sollte man die aber auch wirklich ausnutzen. Eine Korrektur macht die Aktie von TUI heute auch, ne? Aber nicht, weil sie es bitte nötig hat, sondern weil sich TUI erneut frisches Kapital besorgt. Diesmal über eine Wandelanleihe und es wird von vielen kritisiert und deswegen auch die Frage, es ist nicht genug, 350 Millionen und da sagten viele, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, insgesamt ist es natürlich unerfreulich für die Aktionäre von TUI. Man hatte ja sowas schon ein bisschen ahnen können, dass hier nicht alles glatt laufen wird in 2021 und dass die letzte KI, die ja gar nicht so lange her ist, ausreichen wird und dass man dahingehend nochmal neues Kapital braucht. Sicherlich hätte man jetzt hier auch nochmal richtig zuschlagen können, bloß auch die aktuelle quasi indirekte Kapitalerhöhung über eine Wandelschuldverschreibung oder Wandelanleihe ist auch nicht ohne. Man will 350 bis 400 Millionen eben einwerben. 350 Millionen hat man festgeschrieben. Möglicherweise will man eben auch 400 Millionen erhöhen, je nachdem wie da eben auch die Nachfrage von Investoren ist. Und das macht eben schon doch relativ viel aus, weil die Market Cap von TUI nach der letzten KE jetzt bei 5 Milliarden Euro liegt. Das heißt, man ist doch hier schon wieder in einem Bereich so ungefähr von 8% eben des Grundkapitals, des Eigenkapitals, und das ist auch schon nicht ohne, zumal jetzt auch nochmal ein Augenmerk zu richten ist auf die Konditionen dieser Wandelanleihe. Und hier will eben TUI 4,5-5% Zinsen zahlen. Und wenn man sich anschaut, dass der Gewinn von TUI vor der Krise ungefähr bei 460 Millionen Euro lag, dann sieht man schon, dass auch jetzt hier die zukünftigen Belastungen durch die Zinsen alleine, die eben, nehmen wir mal an, wir würden jetzt 400 Millionen, eben mit 5% wären 20 Millionen, das reduziert dann eben den Gewinn, wenn man eben auf die alten Situationen oder auf der alten Basis wieder landet, um ungefähr 4,5% pro Jahr. Und das ist genau das, was heute eingepreist worden ist. Hier haben natürlich Investoren genau diesen Bleistift so gespitzt, haben gerechnet und sich gesagt, Mensch, der Wandler, der da jetzt kommt, hat eben den Impact oder den Einfluss auf die Gewinnsituation bis 2028, weil so lange soll denn die Wandelanleihe laufen. 16. April 2028 ist dann sozusagen der Endfälligkeitstermin oder der Fälligkeitstermin und demzufolge heute dann eben auch die Kursrückgänge. Es war aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, abzusehen. Also von daher wundert es mich dann schon, dass die Investoren in dieser Form reagieren. Aber wie es gerade ausgeführt hat, hat natürlich mit den Konditionen zu tun, hat damit zu tun, was eben dann mit der Gewinnsituation ist. Aber ich denke auch nicht, dass es das letzte Wort war, was hier oder der letzte Satz war, der hier aus Richtung möglicher Kapitalbeschaffung Beschaffung gesungen wurde, sondern hier wird noch einiges passieren, weil gerade das letzte Quartal ist für viele Reisekonzerne wirklich das Quartal, was ordentlich in die Bütten oder beziehungsweise ordentlich ins Gemächnis schlägt. Also von daher glaube ich, dass hier noch mal einiges passieren kann.
Ja. Ich glaube, wirklich die Konditionen. Also wenn man überlegt, 4,5 bis 5%, da hätte, glaube ich, auch keiner mit gerechnet. Ich glaube, das zeigt aber auch, dass die Investoren doch noch wieder ein höheres Risiko bei TUI sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau der Punkt. Also ne, du kriegst halt nichts mehr geschenkt. Obwohl das Zinsniveau relativ niedrig ist, sieht man hier schon, was für ein Risiko drin ist. Das ist vollkommen richtig. Also von daher, ja. Also, aber man musste vorher mit rechnen. Also, wer jetzt hier sagt, oh, das hätte ich nicht gedacht oder so.
Nein, also,
das genau, war schon genau. Eigentlich
absurd. Dass sie sich nochmal Geld brauchen, war klar. Aber dass die Konditionen, finde ich, so hoch sind, zeigt auch so ein bisschen, dass die Investoren nicht mehr ganz so freudig bereit sind, Geld an TUI weiterzureichen. 4,5 bis 5 ist schon eine Hausnummer,
wenn du überlegst. Ist schon eine Hausnummer, auf jeden Fall. Da sind wir eigentlich schon im Junk-Bond-Bereich, wenn man es mal so will. Also in dem neuen ja. Junk-Bond-Bereich.
Ja, wenn du es so überlegst, ne? Und ich glaube, so 2,5 bis 3 oder so, ne? Wenn man überlegt, was Siemens für Wandelanleihen aufgenommen hat und die jetzt zahlen keine Zinsen von 1%. Also da sieht man schon, zuletzt bei den Wandelanleihen, dass hier ein großer Abschlag ist.
Ja, da vor allen Dingen Siemens hat ja sogar das Filou-Stück gebracht. Die haben ja im Jahr 2019 Anleihen rausgebracht über 3,5 Milliarden. Da haben die sogar noch Geld bekommen. Die Rendite war nämlich negativ. Da hatten sie, glaube ich, den Kurzläufer, wurde mit minus 0,375% verzinst. Also sowas gibt es halt auch an den Kapitalmärkten.
Gut, Siemens ist dafür gesund.
Ja, Siemens ist dafür gesund, genau. Aber jetzt gehen wir zum anderen Unternehmen. Jetzt gehen wir in Richtung ganz, ganz fernen Osten, beziehungsweise nach Asien. Tencent, abstürzende Chance. Wie sieht's aus, obwohl sich ja da ein Großaktionär verabschiedet hat?
Naja, verabschiedet hat er sich ja auch nicht, ne? Also wenn man es so sieht, hat er von ein bisschen mehr als 30,8 auf 28,9 hat Prosus den Anteil reduziert und sich gleichermaßen damit auch nochmal verpflichtet, in den nächsten 3 Jahren keine weiteren, also nicht weiter abzubauen. Natürlich war es ein bisschen ein Schock oder irgendwas, aber ich finde, bei sowas muss man da immer auch im Hinterkopf behalten, ja, Prosus ist nun mal ein Beteiligungsunternehmen und Prosus muss auch irgendwie Geld verdienen. Ne? Und Geld verdient man ja eben in dem Sinne, in dem man sich früh, weil sie waren ja einer der ersten Investoren bei Tencent und die können ja nicht ihre Position halten, ein bisschen ins Grab gehen, sondern irgendwann muss man damit ja auch mal ein bisschen Geld machen. Und es war ja im Grunde genommen jetzt kein operativer Auslöser oder irgendwie, dass man gesagt hat, bei Tencent läuft es jetzt operativ schlecht und wir also blicken negativ in die Zukunft und deswegen bauen wir unsere Position ab, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen einfach mal ein bisschen Kasse, um finanziell flexibler zu werden. Ich meine, die hatten über 30,8% an Tencent und wenn wir überlegen, sie waren einer der allerersten Investoren und ich glaube, wir haben jetzt 190 Millionen Aktien oder so verkauft und haben erlösen damit wahrscheinlich 15 Milliarden Dollar. Kann man ja irgendwo auch verstehen, dass sie Geld machen. Ne? Ich meine, das kann man hin und her sagen. Beziehung USA-China ist ein bisschen unter Druck und weiter. Und China-Aktien sind gerade ein bisschen am absteigenden Ast, dass sie da vielleicht ein bisschen Angst gehabt haben. Im Grunde genommen muss man sagen, es hat aufs operative Geschäft von Tencent keinen Einfluss oder wird es auch nicht irgendwie negativ beeinflussen, sondern es war einfach, wir haben unsere Position ein bisschen reduziert. Ehrlich gesagt hätte ich mir nur Sorgen gemacht, wenn Prosus um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, wir halbieren unsere Position oder so, dann hätte ich schon gesagt, okay, da steckt was Größeres dahinter, aber im Grunde genommen waren es 2%. Chance ist natürlich die andere Sache wieder mit China-Aktien, die sind gerade nicht so, ja, so beliebt bei den Anlegern, aber auf lange Sicht denke ich, ist es schon eine Chance. Aber man muss jetzt auch aktuell Geduld mitbringen und man sieht ja, wie sensibel die Anleger auf so eine Nachricht reagieren, die in meinen Augen ja eigentlich nichts Schlimmes ist, sondern einfach Business as usual ist. Zum Beispiel der schwedische Investor steigt bei Zalando aus und da jubeln alle drüber, weil es die Aktien dann auch noch als Sonderrendite obendrauf gibt, wenn man da investiert ist. Bei Tencent und Prosus wird jetzt fast von 8% fast aufgemacht. Finde ich nicht so verhältnismäßig. Aktie hat sich ja auch schon wieder ein bisschen erholt. Langfristig gesehen, denke ich, wird sich Tencent auch wieder fangen. Von daher, ja, wie soll man es sagen? Eine Chance in Anführungsstrichen mit viel, viel Geduld, weil ich denke, da wird noch was kommen. USA, China, die behaken sich ja auf allen Ebenen, ob es jetzt mit Flugzeugträgern vor Taiwan ist oder mit Olympia-Boykott oder sonst was. Also jetzt sind auch wieder 7 chinesische Unternehmen von der USA auf die Blacklist gesetzt worden, weil sie an Supercomputern fürs Militär mitarbeiten. Also man sieht, da ist immer noch reichlich Zündstoff drin und keiner steckt irgendwie zurück. Von daher würde ich die Chance in Anführungszeichen setzen, wenn man das in den Mut eingehen mag, darauf zu spekulieren, weil das Verhältnis zwischen USA und China, glaube ich, wird in den nächsten, ja, in dem Jahr jetzt zumindest, glaube ich, nicht besser werden. Da sieht es so ein bisschen anders aus bei Nordex, ne? Da ist irgendwie Auftragsflut, ne? Ich glaube, wenn die Mitarbeiter des Monats küren würden, der ja die meisten Aufträge verkauft, die hätten bis zum Jahresende schon ausgesorgt, weil ich glaube, die haben jetzt 5 oder 6 Aufträge in den letzten anderthalb Wochen vermeldet. Also bleibt die Aktie für dich interessant?
Ja, also auf jeden Fall, zumindest sieht es ganz gut aus und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich bin hier heute der Number Cruncher, also rein in die Zahlen. Im Gesamtjahr 2020 wurden in Deutschland Onshore Windenergieanlagen insgesamt gebaut mit einer Leistung von 1,431 Gigawatt. Das ist eine Steigerung von 46%. Warum sage ich das? Weil jetzt einfach die Nordex Group in dem Jahr nämlich von 2019 auf 2020 davon 232 Megawatt, also eine Steigerung von 114%, zulegen konnte. Und dieser Schritt zeigt natürlich schon, dass man eben hier überproportional genau von diesen Tendenzen auf der einen Seite profitiert und dass dieser Swing, dieser Schwung, die Dynamik auch weiterhin bisher in 2021 anhält. Die Nordex-Gruppe hat jetzt einen Auftrag bekommen, 72 Megawatt Anlage in Deutschland, oben in Ostfriesland oder Nordfriesland zu bauen. Und das zeigt einfach auch, dass eben hier die Technologie und dass eben auch der Ansatz von Nordex hier natürlich der richtige ist. Ich würde hier aber doch ein kleines Aber jetzt folgen lassen, weil natürlich auch schon die Marktkapitalisierung von Nordex jetzt mit 3 Milliarden mit einem KGV von 26,6 für das nächste Jahr, also für 2022 prognostiziert, nicht mehr wirklich günstig ist. Wir haben nämlich hier im Vorfeld in den letzten Monaten einfach eine sehr starke Strömung eben aufgrund von ESG-Anlageinvestoren oder Investoren, die nach Anlagemöglichkeiten gesucht haben. Davon haben die Aktien von Nordex schon sehr, sehr stark profitiert. Und das sieht man halt auch im Aktienkurs. Also ich denke, da ist durchaus noch ein bisschen Luft drin. Ja, das würde ich auf jeden Fall quittieren. Aber ich würde auch vorsichtig sein, weil einfach hier natürlich jetzt schon diese ganze Auftragsflut, die du ja auch gesagt hast, die 5 Aufträge, die wir jetzt bisher gesehen haben, die sind ja auch einfach schon in den Kursen eingepreist. Das heißt, die Investoren sehen, ja, Mensch, es läuft gut. Das letzte Jahr lief auch gut. Überproportional konnte man davon profitieren. Das heißt, man nimmt jetzt an, dass das auch in diesem Jahr weiter anhält. Und genau da ist das Problem. Wenn eben so viel Euphorie in so einen Aktienkursen drin ist, dann reicht's manchmal auch, wenn man nur noch erfüllt. Also wenn dann eben die Aufträge so kommen, wie man es eben jetzt auch schon gedacht und prognostiziert hat, dann kann natürlich sein, dass ein oder andere Investor an dieser Stelle sagt, naja, gut, hört sich ganz gut an, aber ist halt nicht besser, als wir gedacht haben. Also von daher nimmt man denn doch Gewinne mit. Aber ich würde die Aktien insgesamt noch auf der Watchlist behalten. Ich denke, hier ist noch ein bisschen Luft drin, aber eben entsprechendes Rückschlagpotenzial sollte einkalkuliert werden.
Ja. Mir gefällt die Marge bei Nordex nicht. Die haben immer so viele Rekorde und alles, aber wenn man dann guckt bei den Zahlen, da ist unterm Strich immer so wenig. Aber naja, Hauptsache, wenn das auch noch wächst, dann kann es ja weitergehen. Wir kommen zu Teil 3, wo wir auf die Aktien schauen, die bei OnVista und bei der Comdirect im Fokus stehen. Teil 3. die mit meist gehandelsten Aktien bei der Comdirect Bank und die Aktien, die am meisten gesucht werden auf den Internetseiten von OnVista. Und wir fangen an mit Berkshire Hathaway. Bisschen überraschend gekauft.
Ja, das fand ich auch überraschend. Ja, tatsächlich gekauft. Und weißt du, ich glaube wirklich, ich habe mal gesucht, woran könnte es liegen. Nachrichten so direkt gab es jetzt nicht. Aber ich glaube einfach, was wir am Anfang im ersten Teil gesagt haben, die neuen Rekorde beim S&P 500 waren das. Weil Berkshire Hathaway ist so ein bisschen wie eigentlich ein gut gemanagter, aktiv gemanagter ETF, wenn man es so will. Also von daher eine Beteiligungsgesellschaft, die eigentlich eher einen Fondscharakter hat. Und da werden sich viele gesagt haben, Mensch, wieso soll ich hier auf den S&P 500 ETF setzen, wenn ich eigentlich mit Berkshire Hathaway die Möglichkeit habe, hier noch zielgerichteter, noch effektiver auf die amerikanische Wirtschaft zu setzen. Und deswegen sind tatsächlich die Aktien in den letzten Tagen bei uns, bei den ausländischen Titeln hier und unter die Top 5 gekommen. Und deswegen habe ich die heute hier mitgebracht. Bei euch mal wieder Impfthema ganz groß in Form von BioNTech.
Weißt du, was mir bei Berkshire Hathaway noch aufgefallen ist?
Nee.
Was ich auch nicht wusste. Ich habe ja jetzt mich verstärkt um Dividendenaktien gekümmert so in der letzten Zeit, weil ja jetzt ein bisschen die Schnäppchenjagd wieder losgeht. Ne? Und wenn man guckt, die ganzen letzten Investitionen, ne, vielleicht machen die da auch so einen kleinen Schwenk, den fast keiner so richtig mitbekommt. Ne? Sind extreme Dividendenwerte. Ich habe mir angeguckt, weil ich auch so ein bisschen in den Ländern geguckt habe. Wenn du überlegst, Buffett hat ja diese 5 Werte aus China gekauft, ne? Davon sind 4 Dividendenperlen. Jetzt hat er dann aufgestockt bei Chevron und eben bei Verizon. Sind ja auch mit absolut die besten Dividendenzahler mit so bei den US-Werten. Ich glaube, vielleicht warten die immer alle, dass er da den großen Wurf nochmal macht. Aber ich glaube, so klammheimlich haben die auch so ein bisschen auf Dividendenaktien umgestellt. Also die letzten Käufe, die da alle rausgekommen sind, die waren alle mit starken Dividenden auch noch ausgerüstet. So, jetzt kommen wir zu BioNTech.
Genau.
Hattest du die Frage schon gestellt oder habe ich dich hier unterbrochen?
Nee, ich hatte die gestellt, du hast aber nochmal netterweise zu Berkshire Hathaway ausgeführt. Aber jetzt darfst du gerne BioNTech mal auf deine Kappe nehmen.
Ja, da gucken natürlich auch immer noch alle drauf. Da gab es jetzt auch noch ein paar gute Nachrichten, dass man ein bisschen noch die Produktion hochfahren kann und alles. Dermapharm profitiert ja auch jetzt davon und ist bei uns die meistgesuchte Aktie zurzeit. Ich habe heute tatsächlich mal seit langem wieder die Top 3 mitgebracht und habe mich so ein bisschen gewundert, weil eigentlich so viele Neuigkeiten gab es gar nicht in dieser Woche bei BioNTech, aber da warten trotzdem natürlich, ist es bei uns die Aktie, die am meisten angeschaut wird, weil man hier auch immer die Impfstoff-News alles gucken mag und die Aktie aber auch zuletzt ein ganz gutes Stück korrigiert hat, aber ich glaube, wer BioNTech hat, sollte auf jeden Fall die Aktie immer noch weiterhin im Depot halten. Und für viele andere, finde ich, ist sie auch immer noch sehr interessant. BP, was machen die Anleger da? Bei euch auch kaufen?
Ja, ich habe so den Eindruck, vielleicht haben sich doch viele unseren Clubhouse- oder Clubhouse-Session am vergangenen Mittwoch angehört. Die wir jetzt eigentlich immer oder seit langer Zeit schon immer 17 Uhr jeden Mittwoch machen. Aber da haben wir uns über Erdölaktien und Erdölkonzerne unterhalten und du hast da die BP ins Spiel gebracht. Auf jeden Fall sind die BP-Aktien tatsächlich seit einigen Tagen stärker auf der Kaufseite zu sehen gewesen. Nein, natürlich war es auch unter anderem die Zahlenvorlage von dem Erdölkonzern und hier hat man ganz klar eben auf den Abbau des hohen Schuldenstands geschaut und der geht ja ganz gut voran. Also die Nettoverschuldung ist sozusagen unter die Marke von 35 Milliarden US-Dollar gedrückt worden. Man hat durch die Anteilsverkäufe beziehungsweise eben Unternehmensverkäufe höhere Gewinne oder beziehungsweise höhere Erlöse erzielen können, als man eben gedacht hat. 4-6 Milliarden US-Dollar sind es dann eben gewesen. Und das alles scheint so ein bisschen eben auch Anlass gewesen zu sein, dass hier tatsächlich einige Kunden von uns dann gedacht haben, Mensch, die zahlen ja auch Dividende, hohe Dividendenrendite, Erdöl stabilisiert sich, der Konzern kommt in der Bilanzrestrukturierung voran. Also von daher, vielleicht sollte man sich die Aktien mal ins Depot legen. Und ins Depot legen wollen sich vielleicht auch wieder welche, keine Ahnung, User, Benutzer eures Portals bei OnVista eben die NEL-Aktien, oder?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hier bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten, aber bei uns der zweitmeistgesuchte Wert. Wir haben ja auch, wer dass er hier den Podcast immer hört, der weiß ja auch, dass die ganzen Wasserstoffwerte auch ja eine ordentliche Korrektur hinter sich haben. Teilweise in der Spitze über 50% an Wert wieder verloren haben. Der Neil hat auch kräftig geblutet. Kommt jetzt wieder so ein bisschen in Schwung, deswegen gucken einige drauf. Vor allen Dingen gab es auch Nachrichten heute oder gestern gab es auch die neue Nachricht, dass man mit dem Planungsbüro Wood zusammen aus England so eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben hat. Das bedeutet halt einfach so ein Rahmenvertrag, das ist ein Ingenieur- und Beratungsunternehmen, das in 60 Ländern aktiv ist und da wollen die im Bereich Wasserstoff jetzt zusammenarbeiten. Ich glaube, Wood, die waren auch in erster Linie nur auf Erdöl und Exploration ausgelegt. Die ist, glaube ich, so eine Symbiose, die ganz gut tut. Auch hier kann sich Wood ein bisschen umorientieren. Muss man mal gucken, was da an Aufträgen bei rumkommt. Ansonsten hat sich die Aktie von Neil zuletzt, wenn man die ganzen Wasserstoffwerte, die ganzen Bekannten anguckt, mit noch so am besten erholt. Was mir aber auch aufgefallen ist, was man auch noch dann sagen muss, ist, dass die Hedgefonds ihre Short-Position bei Neil auch ausgebaut haben. Allein in der letzten Woche um 0,53% der aller Aktien, die im Umlauf sind. Wir kommen mittlerweile dann auf ein Gesamtvolumen von 1,69% aller Aktien, die gehandelt werden können, die jetzt mittlerweile geschortet sind. Das heißt also, die Skepsis hat auf jeden Fall ein bisschen zugenommen. Das sollte man bei den Wasserstoffaktien immer noch im Auge behalten. Aber ich glaube, so Neil ist zurzeit somit einer der Favoriten, die die Anleger wieder im Bereich Wasserstoff machen, weil man zuletzt auch ein paar gute Aufträge vermeldet hat. Adidas wird bei euch heute gekauft. Werden die von Puma nach oben gezogen? Aber ich habe bei Adidas gar keine Nachricht gesehen.
Nee, ich denke auch, dass hier die Analystenkommentare in Richtung Puma und eben auch die Prognosen von Puma, die eben heute gelesenswert waren, hier sicherlich dafür Sorge getragen haben, dass Adidas gesucht waren. Wobei Adidas auch schon in den letzten Tagen öfters mal zu den Top-Werten bei den DAX-Unternehmen gehört haben. Ich glaube, dass hier einfach viele auf den Nachzügler, also oder auf Nachzügler generell gesetzt haben, nachdem Adidas hier die ordentliche Watsche in der vergangenen Woche durch die Nachrichten aus China bekommen haben. Da haben sich sicherlich so einige Investoren mal umgeguckt, welche Werte im DAX jetzt durchaus kaufenswert sind, gerade im Hinblick auf eine mögliche Konjunkturerholung und eben auch da diese starke Exportabhängigkeit beziehungsweise dann Abhängigkeit in Richtung China, weil da läuft's ja und da hat man dann eben sicherlich den Blick auch in Richtung oder auf eben Adidas gelenkt und von daher denke ich mal, dass tatsächlich daher, da hast du schon richtig gemutmaßt, eben heute Puma nochmal verstärkend war, sodass die Aktien in den letzten Tagen hier bei den deutschen Werten unter den Top 5 angekommen sind. Und was sollen eigentlich, was soll die Top 3 Liste ohne Plug Power, ist so gut wie gar nichts wert. Was ist da der Fall? Warum sind die bei euch gesucht?
Da hoffen alle, dass die Aktie halt wieder anzieht. Ne? Man kennt ja dieses Spektakel. Ich meine, die sind von über 75 auf fast 30 Dollar abgestürzt. Also wir haben gut über 50% korrigiert, haben natürlich dazwischen auch noch negative Berichterstattung losgelassen, dass die Bilanzen überprüft werden. Aber wir kennen das ja, ne? Wenn eine Aktie mal bei 75 gestanden hat, dann denken natürlich viele, die muss so schnell wie möglich da auch wieder hin, ne? Weil du hast ja auch gesehen, Corona-Crash, wie schnell sich da alles wieder erholt hat. Und deswegen gucken bei uns, glaube ich, auch täglich die Leute auf Plug Power. Die Aktie kämpft gerade so ein bisschen mit der 200-Tage-Linie. Einmal ist sie schon mustergültig aufgesetzt und dann wieder gedreht, aber mittlerweile steht so ein bisschen der zweite Test an und so richtig eine Warnung würde ich bei Plug Power eben noch nicht geben. Also die sind für mich noch nicht aus dem Gröbsten raus, können sich aber deutlich wieder erholen, glaube ich schon, aber es braucht jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich glaube auch von den Bilanzen muss da noch mal so eine kleine Entwarnungsnachricht kommen. Wir haben alles überprüft, passt jetzt alles und geht weiter. Ich glaube, wenn die Nachricht kommt, dann haben wir so die Aktie zumindest den Befreiungsschlag geschafft und ich glaube, darauf warten auch alle, dass diese Nachricht jetzt kommt. Bilanzen sind überprüft, Bilanzen passen jetzt und gut ist. Und ich glaube, wenn die Nachricht kommt, dann wird die Aktie auch relativ schnell wieder sich von der 200-Tage-Linie wegbewegen. Aber ich glaube nicht, dass sie relativ schnell wieder Richtung 75 Dollar laufen wird. Aber ich denke, ein paar Prozentchen oder eine gute Prozentzahl ist dieses Jahr dann noch drin, sofern diese Nachricht kommt. Weil viele ein bisschen, glaube ich, noch Angst haben, dass irgendwann kommt, ja, wir haben doch noch einen Fehler gefunden. Und dann ist, glaube ich, der Stecker gezogen, ne, um bei Plug Power dabei zu bleiben. Von daher ist immer noch ein gewisses Risiko in der Aktie drin, aber für mich trotzdem immer noch der kompakteste Anbieter im Bereich Wasserstoff. Und wenn sie jetzt die Bilanzproblemchen, die sie da hatten, in den Griff bekommen, denke ich, dass sie sich auch wieder ganz gut erholen können. Erholen können wir uns jetzt nämlich auch. Es ist Wochenende. Hoch die Hände. Jawohl. Wochenende.
So sieht's aus. Und demzufolge bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zum einen auf schönes Wetter zu hoffen und uns gegenseitig ein schönes Wochenende zu wünschen, oder?
Ja, doch. Wir sind heute komplett ohne Bullenhörner und Bärenfell ausgekommen. Ne? Verwundert mich ein bisschen. Schieben wir noch der Vollständigkeit halber nach. Ich weiß noch nicht, was Bärenfell braucht man, glaube ich, am Wochenende auch noch. Hier hat es die letzten zwei Tage geschneit und jetzt kommt wieder so ein bisschen die Sonne raus. Aber dürfte reichen, um das Wochenende zu genießen. Und natürlich wünschen wir auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, sofern sie bis jetzt noch dabei sind, ein schönes Wochenende. Die meisten wahrscheinlich, wenn wir sagen, wir sind durch, weg. Also Andreas, Dankeschön für den schönen Podcast und wir sehen uns nächsten Freitag wieder.